wie steigere ich die Qualität, wie steigere ich die Kreativität. Das ist das eigentlich, wo der große Unterschied liegt zu einem normalen guten Restaurant und ein-, zwei- und drei-Sterne-Restaurants.
Ein herzliches Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und treffe mich am Tresen meiner Stammkneipe mit spannenden Menschen aus und um Köln. Das können Unternehmer, Musiker, Politiker oder ganz andere Menschen sein, die eine ganz besondere Geschichte mitbringen. Und auch an diesem Wochenende war ich natürlich wieder unterwegs. Und ihr dürft dreimal raten, wen ich getroffen habe. Daniel Gottschlich. Daniel Gottschlich gehört zu den besten Köchen Deutschlands und betreibt das mit 2 Sternen ausgezeichnete Restaurant Ochs und Klee. Das in den Kranhäuser ansässige Restaurant gehört zu den renommiertesten Restaurants Deutschlands und ist auch international nicht gerade unbekannt. Daniel hat eigentlich erst einmal was ganz anderes gelernt und sich dann später zur Kochausbildung entschieden. Und fast genauso schnell hatte er dann plötzlich sein ganz eigenes Restaurant. Ich wollte von ihm wissen, warum er Koch werden wollte, wie er sich das vorgestellt hat und wie es dann letztendlich war, als Koch zu arbeiten. Dann haben wir natürlich über das Restaurant Ochs und Klee geredet. Wie es ist, so jung ein Restaurant zu eröffnen und dann in dieser Klasse eben zu führen. Ich wollte wissen, wie er auf das Konzept für ein Restaurant kommt und wie man dann das Team findet und das dann alles gemeinsam umsetzt. Und dann haben wir noch über Alkohol gesprochen und ob der zu einem guten Essen dazugehört. Und wieso er dann letztendlich in der Küche häufig zum Problem wird. Daniel ist ein wirklich cooler Typ, das muss man so sagen, und strahlt eine wahnsinnige Gelassenheit aus, die ich bei so einer Riesenaufgabe definitiv nicht hätte. Hört mal selbst, setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Daniel Gottschlich. Bevor wir starten, stelle ich euch noch, wie in jeder Folge, meinen ersten Sponsor vor. Und wir machen es diesmal kurz und knackig, denn auch in dieser Folge werde ich unterstützt von Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Und wenn ihr eine neue Website oder Unterstützung in allen Bereichen des Online-Marketings braucht, dann schaut doch mal auf milatech.de vorbei. Ich danke für euren Support und nun ganz viel Spaß mit Daniel Gottschlich. Genau, ja, dann hast du heute die Ehre, in der Ursprungslocation quasi interviewt zu werden. Hier hat alles angefangen vor, im Februar, während der Corona-Hochphase. Nimm mich mal mit, wenn du an so einem normalen Restauranttag, den normalen Betrieb nenne ich das jetzt mal, wann verlässt du das Restaurant? Wann haust du ab? Wann sagst du Feierabend, ich gehe nach Hause? Oder?
Also manchmal um 6:30. Mhm. Manchmal um 6:30 ganz normal. 3.
Okay. 18:30 kannst du aber abhauen manchmal.
Kommt immer drauf an. Ist immer, kommt drauf an, wie viel los ist. Und wenn ich jetzt schon, sag ich mal, einen Termin um 8 Uhr hatte und der ganze Tag war extrem busy oder ich bin irgendwo unterwegs vielleicht auch manchmal, dann bin ich ja auch mal gar nicht da. Mhm. Sag mal so, ich habe das ja sehr viele Jahre jetzt auch schon gemacht und dann quält man sich eigentlich noch nur noch die letzten 4-5 Stunden, sag ich mal, durch den Abend, obwohl da Mitarbeiter stehen, die topfit sind.
Und okay.
Ready to go.
Wie oft bist du in der Woche im Restaurant? Also wir wollten nämlich eigentlich gestern kommen oder am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob das so spontan gegangen wäre. Wir waren im Urlaub und dann dachte ich, rufe ich aus dem Urlaub an. Aber dann habe ich gesehen, ihr habt Sonntag zu und Montag zu, ne?
Genau.
Wie oft bist du bei den regulären Tagen da?
Ja, eigentlich, also jeden Tag bin ich irgendwie da.
Okay. Also nicht durchgängig.
Und wenn ich nur im Geiste da bin, dann bin ich trotzdem
okay.
da.
Okay, aber physisch da, ich sag mal so, im Daily Business ist schon dein Ding.
Also ja, klar. Da. Ja, klar.
Ja. Als ich mir so Bilder von dir angeguckt habe und mich ein bisschen eingelesen habe in deine Person, habe ich mir irgendwie direkt im Kopf so vorgestellt, Freitagabend im Restaurant, irgendwie mit Freunden, dann sind die normalen Gäste weg und dann sitzt man so bis 3-4 Uhr mit dir da und trinkt noch. Ist das, was ich mir einfach nur vorstelle oder ist das häufig Realität?
Also tatsächlich, als wir, sag ich mal, aufgemacht haben, so 2010, damals ja noch in der Richard-Wagner-Straße, da war das tatsächlich jeden Abend so. Und das ist auch, warum dann so Gastronomen, sag ich mal, nach 20 Jahren auch kaputt sind und tot meistens. Mhm. Also tot in Anführungsstrichen. Einfach, das hältst du halt nicht durch. Deswegen, du kannst halt nicht noch die ganze Nacht dann da durchknallen. Mhm. Vor allem nicht, wenn man halt, man wird ja auch nicht jünger, ne?
Wie hast du das gemerkt? Also hast du das irgendwie körperlich gemerkt, dass du Probleme hattest irgendwie oder?
So, ich sag mal so, wenn du das, das passiert ja auch mal. Ist ja jetzt, also ich meine, die Vorstellung, die du jetzt hast, dass das jetzt jeden Abend passiert, ist quasi nicht so. Das passiert natürlich schon mal, aber das ist tatsächlich natürlich, ja, muss man halt ein bisschen Haushalt schaffen, ne? Also muss man ein bisschen auch mit sich haushalten.
Hat dir mal jemand so in der Anfangszeit gesagt, Daniel, jetzt übertreib mal nicht, fahr mal eine Nummer runter?
Hm, nee.
Leider nicht. Dürfte dir das jemand sagen? Dürfte jemand sagen? Oder willst also, du darauf hören?
Es war immer, das war schon immer so, ach ja, du arbeitest ja so viel und so. Sag ich mal so, ganz ehrlich, ich arbeite immer noch viel, aber damals so ging der Tag um 7 Uhr morgens los und endete um 1:30. So, da war nichts mit Pause. Vielleicht mal wirklich so 1-2 Stunden Mittagspause in Anführungsstrichen, quasi so von wegen, ja, Teildienstpause nennt man das ja auch. Aber
okay. Jetzt in der heutigen Zeit, wie oft kochst du am Tag, in der Woche? Wie viel Zeit verbringst du mit Kochen, mit wirklichem Kochen?
Also tatsächlich in der jetzigen Phase eher ein bisschen mehr wieder, auch zwischendurch mal ein bisschen weniger. Ja, also ich bin halt sehr stark natürlich auch unternehmerisch tätig und habe halt nicht mehr so dieses Daily 12 Stunden in der Küche stehen und eben Topf rühren. Es ist halt eher natürlich das Konzipieren von Gerichten und sag ich mal, das ja, die ganze Philosophie, auch das Unternehmen und so weiter zu entwickeln. So, das ist natürlich irgendwann natürlich mehr der Job des Kopfes von einem Unternehmen mit 20 Leuten.
Vermisst du dieses Kochen? Also dieses wirklich einfach in der Küche zu sein und mal nicht unternehmerisch zu denken?
Nee.
Nee? Ach krass, okay.
Also nee, ist schon so, dass das nagt natürlich schon an einem, weil immer, wenn man jetzt, sag ich mal, eine Profession hat, dann ist es natürlich so, ist es sehr schwierig, sage ich mal, seine Facharbeitertätigkeiten einzustellen für das Wohl des Unternehmens. Das gibt es viele Beispiele, die das vielleicht nicht können, viele Beispiele, die das geschafft haben, sich loszulösen aus dem Daily Business und, sage ich mal, am größeren, im bigger scale quasi zu arbeiten. Und dafür muss man halt auch einiges loslassen können und vor allen Dingen abgeben können.
Ist dir das schwer gefallen am Anfang, sozusagen, okay, ich gebe jetzt Sachen ab?
Ja.
Okay, kann ich mir vorstellen.
Kannst du schnell beantworten.
Ja, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zurück, ja. Weil ich habe da auch große Probleme mit Sachen abzugeben. Mhm. Lass uns mal so ganz vorne anfangen. Hast das schon oft erzählt, die Geschichte? Du hast eigentlich mit Kochen am Anfang nicht viel zu tun gehabt, hast was einen völlig anderen Beruf gelernt zu Anfang. Ich muss das ablesen. Energieanlagen, Elektronik, das ist korrekt?
Völlig richtig, ja.
So, perfekt. Dann hast du irgendwann gesagt, okay, aufgrund, glaube ich, dass das Unternehmen pleite gegangen ist, ich lerne doch Koch, wir können das ein bisschen abkürzen. Mhm. Was war in dem Moment, wo du gesagt hast, du lernst Koch, so die Idee, wie sieht das Kochleben aus, das Leben eines Koches?
Ah, das war witzig eigentlich, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon.
Okay.
Also ich wollte halt einfach nur kochen. Und tatsächlich stimmt zum Teil, aber stimmt auch nicht ganz, dass ich vorher nicht gekocht habe. Ich habe vorher ganz viel gekocht, nämlich privat. Und ich glaube, damit fing das Ganze auch an, sage ich mal, dass ich schon immer so eine sehr, sehr starke Kochaffinität hatte. Und auch tatsächlich schon so mit 13, 14 auch zum Bauern gelaufen bin. Mir da Lebensmittel gekauft habe und die dann gekocht habe zu Hause. Ist jetzt auch nicht so unbedingt gewöhnlich,
nee, ist nicht gewöhnlich.
Für so einen sonst kiffenden Jugendlichen, sag ich mal. Aber
ja.
In dem Fall ging das dann erst los, richtig, wo ich dann realisiert habe, wie so eigentlich so ein Kochalltag aussieht. Das ging so erst nach den ersten 2 Wochen, war dann erstmal so klar, wow, okay, so sieht das hier aus.
Okay, aber du bist erstmal die Kochlehre angetreten, um zu kochen letztendlich.
Genau, und ich hatte noch keine Vorstellung davon, wie das quasi wirklich aussieht.
Okay, dann hast du angefangen zu lernen in einem relativ, beziehungsweise in dem renommiertesten Lokal hier so in der Umgebung oder einer der renommiertesten, richtig?
Ja, also im Grand Hotel Petersberg
ist schon ein Name Winter hier.
Ist definitiv ein Name.
Ja, also jetzt geht die Tür auf, du kommst zum ersten Mal rein, erster Lehrtag, Enttäuschung, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dir das so vorgestellt?
Naja, also ich glaube, das, was viele einfach nicht wissen, ist, dass einfach in so einer Küche einfach so eine ganz, ganz eigene Dynamik herrscht. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so und jedes Business irgendwie hat seine Dynamik, aber in der Küche ist es natürlich sehr speziell, weil es sind sehr durchstrukturierte Hierarchien dort. Ja? Das heißt, vom Küchenchef, dann gibt es halt seinen Stellvertreter, den Sous-Chef, und da gibt es dann meistens auch noch 2 von oder 3 in dem Fall, waren damals dort dann etliche Chef de Partys. Das sind die Köche, die einzelnen Posten leiten. Also eine Küche besteht immer aus mehreren Posten. Mhm. Zum Beispiel dem Entremetier, das ist immer französisch, werden die benannt. Ja. Der auch gut ist, der Gemüsekoch in Anführungsstrichen. Das ist alles der, der Beilagen und Gemüse macht. Mhm. Und dann gibt es den Saucier. Das ist ein bisschen zusammengefasst. Eigentlich gibt es 12 Posten in der klassischen französischen Küche. Aber das hat man immer mehr gekürzt, sag ich mal, um irgendwie die Übersicht zu behalten. Ja? Mhm. Außerdem konnte man so viele Stellen gar nicht mehr schaffen. Zumindest in den deutschen Hotels, so wie ich dann damals gehört habe, vor knapp 16, 17 Jahren. Aber dann gab es den Saucier und da war dann wieder ein Postenführer. Der hatte dann einen unter sich oder zwei. Ja, das ist der Demi-Chef de Party. Mhm. Und dann gibt es noch den Commis de Cuisine. Okay. Das ist der, der Geselle. Mhm. Und darunter steht der Auszubildende. Jetzt kannst du dir ja ungefähr vorstellen, ja. Wo du gestanden hast am Anfang.
Ja.
Also klar, als Auszubildender ist man immer die letzte, sag ich mal,
Position, ja.
Die letzte Position, aber wenn du so viele Stufen da zwischen dir da hast, die direkt auf dich einwirken, das ist ja nicht so, als würde irgendjemand in der irgendwo im Büro sitzen, sag ich mal, und ja, dich ankacken, sondern dich kackt halt einfach jeder an.
Hm. Kamst du damit gut klar? Also allgemein mit Kritik? Hast du sowas gut weggesteckt? Ich habe damit zum Beispiel ein Riesenproblem mit. Ich könnte
schwierig am Anfang.
Hast du Zivildienst gemacht oder warst du beim Bund?
Ich war beim Zivildienst, ja. Okay,
dann wäre der Bund vielleicht auch eine gute Vorbereitung, gute bestimmt, Schule gewesen.
Ja, bestimmt.
Ich war auch im Zivildienst. Also ich kam mit sowas auf gar keinen Fall, klar.
Nee.
War dann in dem Moment, wo du, lass mal ein bisschen Zeit verstreichen, ein Jahr, ein Lehrjahr, zwei Lehrjahre, hast du relativ schnell gemerkt, okay, die Option ist jetzt nach oben, möglichst schnell selbstständig oder möglichst schnell Chef zu werden, also richtig Chef. Oder hättest du dich auch abfinden können, in so einem mittleren Bereich in dieser hierarchischen Ebene zu bleiben?
Nee, das war mir also schon sehr schnell klar, dass ich eigentlich selbstständig sein will irgendwie. Mhm. Ne? Und tatsächlich habe ich das auch schon relativ früh immer so geäußert oder auch für mich so entschieden, dass ich eigentlich selbstständig mein Restaurant irgendwann haben wollte. Ja.
Okay, dann bist du, ich glaube, eine Station gab es dazwischen noch zum Frühgekommen.
Ja.
Das war dann so ein bisschen was völlig anderes.
Ja, ich war auch noch in so einem kleinen Laden in Nippes. Genau. Adolfs Gasthaus hieß das. So, das war so ein ganz, so ein, eigentlich eine Bäckereifamilie. Das ist eigentlich ganz cool. Aber tatsächlich, da war es auch nur so ein Jahr.
Okay.
Beziehungsweise war das jemand, der auch bei Petersberg gearbeitet hatte und der dann aufmachen wollte dort. Genau, noch beim Früh gewesen und von da aus dann eigentlich direkt selbstständig gemacht.
Ja, dann kam das Jahr 2010, ne?
Genau.
2010, du hast dich entschieden, in der Südstadt einen Laden aufzumachen.
Ja.
Das heute, der immer, heute immer noch so heißt. Hattest du, als du den Mietvertrag unterschrieben hast, eine Idee, was du da tust oder wie das aussehen soll, was du machen möchtest?
Also es war schon klar, dass ich, sag ich mal, so eine Art neue deutsche Küche machen wollte, also so eine interpretierte, moderne, so eine traditionelle Küche, aber so modern gemacht.
Okay.
Das war die erste Idee.
Okay, die war aber schon klar, das soll schicker werden.
Nee.
Okay, du wolltest.
Das sollte so nach meiner Vorstellung gut aussehen und lecker schmecken, dass das irgendwann mal so schick wird.
War nicht der Plan.
In Anführungsstrichen schick. War nicht der Plan, ne.
Du warst 28 da, oder?
Ja,
27, 28. Ist unheimlich jung, finde ich zumindest. Ich habe mich mit so in dem Alter selbstständig gemacht.
Mhm.
Wo hast du das Selbstbewusstsein genommen? Zu sagen, ich meine, ich habe mich mit einem Online-Geschäft selbstständig gemacht. Das war jetzt nicht so der Wareneinsatz oder ich sag mal der finanzielle Druck. Mhm. Ich stelle mir ein Restaurant vor, da ist schon ordentlich Kohle hinter.
Mhm.
Wo hast du das Selbstbewusstsein hergenommen, zu sagen, okay, ich hau jetzt die ganze Kohle raus und sag, das klappt?
Na gut, das Risiko war nicht so groß eigentlich. Es waren halt ein paar tausend Euro, ein paar zehntausend Euro,
okay,
die da reinflossen. Und ich war mir einfach sehr, sehr sicher, dass ich meinen Weg da machen werde.
Hast du dich verschuldet dafür? Oder?
Ja, klar.
Ja, also einen Kredit aufgenommen, ganz normal, klassisch Kredit.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, jetzt hast du den Laden aufgemacht, jetzt kommt so das Daily Business, fängt jetzt an zu laufen.
Hm.
Wie hat sich das angefühlt, als es losging? War das so, wie du es vorgestellt hast oder erstmal ganz anders? Also bei mir war es zum Beispiel völlig anders. Die ersten Monate Selbstständigkeit ist mir in der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, weil ich erstmal gemerkt habe, okay, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Wie war es bei dir?
Tatsächlich gab es irgendwie gefühlt überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, weil man so direkt im Business drin hing. Ne? Dass man hing direkt in der Selbstständigkeit quasi, war man direkt gefangen. Und wenn man jetzt überlegt, wir hatten 6 Tage, glaube ich, erstmal am Anfang die Woche auf, mittags und abends. Und wie gesagt, da gab es nicht viel Zeit, irgendwie mal so zu reflektieren oder so.
Okay, das heißt einfach
nur durch Gas. Durchackern.
Einfach Gas.
Einfach Gas geben, ja.
Hattest du irgendwann mal so zu dem Zeitpunkt so das Gefühl, okay, jetzt bin ich überfordert? So, das reicht jetzt?
Oder stimmt, einige Male.
Ja, oder irgendwann auch mal so Zweifel, dass das war vielleicht doch nicht so ein guter Plan?
Nee, das nicht.
Okay, aber okay, Überarbeitung. So, jetzt hast du 2015, war es dann soweit, du hast den ersten Stern bekommen.
Mhm.
Das habe ich gar nicht kapiert.
Ja.
Kennst du die Leute, die den Stern vergeben? Oder kennt man die? Oder ist das so richtig undercover, dass da auf einmal jemand reinkommt und sagt, hör mal, ich war vor 2 Tagen bei dir im Restaurant. Keiner weiß es. Kennt man die, wenn die reinkommt?
Kennt man nicht. Nee.
Okay, also das ist schon geheim.
Also die Michelin-Inspektoren, ja. Das sind halt wirklich, sag ich mal, da gibt es bestimmte Kriterien, wie der Michelin diese Inspektoren, wie sie sich selber nennen.
Mhm.
Sag ich mal, was die für Attribute mitbringen müssen, damit sie, sag ich mal, diesem Job gewachsen sind. Und die agieren wirklich so, dass sie dich möglichst, dass du möglichst nicht erkennst, dass die kommen halt einfach als ganz normale Gäste, mal alleine, öfters mal alleine, weil die auch rumreisen, ja. Mhm. Manchmal auch zu zweit, manchmal auch zu viert. Zum Beispiel war auch mal der Michelin-Chef, Herr Flinkenflügel, auch schon mal bei uns im Restaurant. Ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Okay.
Er hat uns quasi da als final getestet, mhm, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Er war irgendwie mit seiner Nichte da.
Okay. Wenn du jetzt so durchs Restaurant gehst an einem normalen Tag, achtet man schon so ein bisschen unterbewusst darauf, wer sitzt da? Könnte das ein Tester sein? Oder ist ja jetzt nicht nur jemand, der einen Stern vergibt, es gibt ja auch Kritiker, Blogger und so weiter. Guckst du da so ein bisschen hin und guckst, wenn da so eine Mappe liegt zum Beispiel oder sowas, achtest du darauf?
Ja, wir achten schon drauf. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass früher war das natürlich ein Riesending, so, weil halt man überhaupt nicht, weil man natürlich ziemlich aufgeregt war.
Mhm.
Aber jetzt ist es ja so, ich meine, bei uns ist es so, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr gibt von Tag zu Tag, von der Schwankung oder der Qualität.
Mhm.
Da gibt es nicht mal so. Das ist halt das absolute Goal, könnte man fast sagen, ja, natürlich eines Unternehmens. Eine Linie zu fahren, wo man halt nicht mal so macht,
okay, sondern
dass man halt einen Weg hat und eine ausgebildete Top-Mannschaft, sag ich mal, die das jeden Abend so gleich auf die Beine stellt. Deswegen gibt es dann da überhaupt kein Problem eigentlich, weil es ist sowieso bei jedem Gast gleich, egal ob Tester oder nicht. Und dann irgendwas dazuzufügen, ja, dass man dann irgendwie sagt, ah, jetzt machen wir mal, weil das eine Person sein könnte, die irgendwie ein Tester ist, dann machen wir jetzt mal den Hummer, nehmen wir mal den größten Hummerschwanz für den.
Das heißt, wenn ich jetzt Personal wäre bei dir und komme am Freitag um 22 Uhr völlig aufgelöst in deine Küche und sag dir, Daniel, hier sitzt ein Tester, Daily Business wird weitergehen.
Das Ding ist halt, ich agiere halt auch immer im Gastraum mit. Das heißt, ich bin dann schon mehr immer so, sag ich mal, so ein, ja, wenn ich da bin, dann, ich habe mich selbst nicht eingeteilt irgendwo als ein Zahnrädchen.
Ja.
Ich stehe quasi außen.
Und guckst drauf.
Und guck auf das Zahnrad.
Mhm. Wenn du draußen guckst und guckst auf dieses Zahnrad, woran siehst du, dass alle zufrieden sind oder woran siehst du, dass ein Gast zufrieden ist?
Oh, das ist relativ schnell zu merken.
Woran?
Das ist erstmal ein ganz großes Erfahrungsspektrum. Ob Menschen gerade in der Sache sind, das, was wir eigentlich quasi erzeugen möchten.
Mhm. Ne?
Weil das ist jetzt nicht so einfach bei uns, dass du da sitzt und sagst, ich esse hier mal einen Schnitzel und dann bin ich entweder zufrieden oder nicht zufrieden und gehe dann nach Hause. Sondern bei uns ist es schon so, wir nehmen halt die Begeisterung der Leute auf. Und da merkst du ganz schnell, ob jemand das feiert. Weil wir so viele Referenzen haben, auch, muss ich auch sagen, ja, weil wir so viele begeisterte Gäste haben. Sobald jemand dafür nicht affin ist mittlerweile, merkt man das ganz, ganz schnell.
Okay.
Wenn einem das so nicht passt oder Gott sei Dank passiert das sehr, sehr selten, aber wenn, dann sieht man es auch direkt.
Machst du dann irgendwas, drehst du dann nochmal auf? Oder du spielst ja auch in der Band, wenn man merkt, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, da geht einer nicht mit, dann gibt man ja nochmal so das letzte Extra.
Ja, das machen wir schon. Okay. Machen wir schon, weil wir wollen natürlich die Gäste, wir wollen die Gäste überzeugen, dass das das Richtige ist, sag ich mal, dass das geil ist. Klar gibt es da auch mal Leute dabei, da kannst du machen, was du willst. Das ist einfach nicht der Ding und das war irgendwie doch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann ist es jetzt, dann ist es vielleicht auch, ne?
Mhm.
Durch, aber es gibt auch ganz oft natürlich solche Situationen, wo vielleicht jemand unwissend so ein bisschen unwissend ist oder sich nicht wohlfühlt am Anfangs oder so. Und da geht es natürlich darum, Stichwort Service, die Leute, sag ich mal, ja, so abzuholen, dass, ja, dass sie diese Begeisterung eigentlich auch spüren können, die eigentlich da rumfliegt. Sie müssen sie nur ja, aufheben.
Als du den Stern dann bekommen hast, kannst du beziffern, wie viel dir das gebracht hat, umsatztechnisch?
Das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Geht's, also merkt man das krass, wenn du jetzt den Stern vorweisen kannst?
Im also das merkst du auf jeden Fall natürlich, weil einfach, also ich konnte eigentlich sagen, dass die Auslastung eigentlich dann eigentlich über 100% war.
Immer?
Immer. Ja.
Seit der Stern und vorher nicht. Okay. Und der zweite Stern, der kam 2019, richtig?
Genau.
Ja, hat sich nochmal einen draufgesetzt oder würdest du sagen,
ja.
Dann nochmal einen? Nochmal genau. Einen hochhoben.
Aber das ist trügerisch, weil das bleibt nicht für immer.
Dann, ah, okay.
Das hat meistens nichts damit zu tun, sag ich mal, dass zu dem Zeitpunkt dann der Stern da ist, sondern oder beziehungsweise, dass das für immer bleibt, ja. Sondern da wir ja zum Beispiel jetzt auch wieder gerade unser Konzept etwas angepasst haben, hat das auch wieder sehr, sehr viele Auswirkungen. Ne? Da zweiter Stern hin und her. Was sehr, sehr stark ist, dass sich der Impact von dem ersten Stern, also Stern halten ist auch ein Thema, aber dieses, wenn er dann kommt und diese PR, die dahinter steckt, weil es ein großes Ding ist.
Wie läuft sowas ab? Sorry, dass ich unterbreche. Jetzt kriegst du den Stern, ruft da jemand an und sagt, herzlichen Glückwunsch, Stern ist da.
Tatsächlich beim ersten Mal, also nochmal ganz kurz nur zurück zu diesem Thema, wer checkt das quasi ab? Da kommen mehrere und manchmal zeigen sie sogar ihr Kärtchen auch und sagen, hier, ich bin der und der von Michelin. Vielen Dank.
Vorher oder nachher aber?
Also. Nachher. Okay. Mhm. Und das ist dann zwei, dreimal passiert. Im kleineren Restaurant damals, Moxley. Und dann standen wir tatsächlich einfach im Buch drin, glaube ich. Oder ich habe, glaube ich, einen Anruf morgens früh gekriegt. Ja, ich hatte einen Anruf gekriegt bei der Verleihung, dass wir mit auf einem Bild, dass jemand, wo er bei der Verleihung saß, das abfotografiert hat. Da war das noch gar nicht veröffentlicht. Und da war dann klar, dass wir mit auf diesem Ein-Sterne-Ding damit stehen. So, da kam es erst raus. Und beim zweiten Stern war es tatsächlich so, dass da ich persönlich angerufen wurde.
Okay.
Eine Woche vorher.
Ja, und dann denkst du dir,
oder geil. Zwei oder drei Tage vorher, glaube ich.
Ist das so im Gastronomieleben so ein Life-Goal, wo man sagt, okay, da will man hin, das ist das, wo ich hin muss?
Sag mal so, ich glaube, mit den Jahren ist das immer natürlich jetzt stärker geworden. So ist schon so, weil das hast ganz oft, dass junge Köche natürlich, sage ich mal, schon da so sehr, sehr viel bewusster mit umgehen und auch tatsächlich sowas wie Social Media natürlich hat da auch extrem viel gemacht, ne, was für alles ja quasi, mittlerweile kennt man ja einfach alles. Ne? Man kennt sich mit allem aus, man hat schon irgendwie alles gesehen, gefühlt und es gibt schon nichts mehr, also deswegen dann auch solche superlativen Videos mit irgendeinem Kack, wo man denkt so, okay, das hat jetzt auch noch jemand erfunden. Das ist, glaube ich, so schnell gewachsen, sag ich mal, vor als ich quasi das Restaurant aufgemacht habe, da kam mir das noch gar nicht in den Sinn, so richtig mit Sterneküche. Und ich glaube, ich war das erste Mal 2012 in einem Drei-Sterne-Restaurant im Vendome, quasi hier im Bergisch Gladbach. Und das war schon, wo ich so dachte, so funktioniert das. Ich bin da halt nicht reingewachsen. Meine Eltern sind nie mit mir in solche Restaurants gegangen. Und davor war ich, glaube ich, 2008 oder so, war ich das erste Mal im Sterne-Restaurant. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Fokus. Das war gar nicht so im Fokus.
Finde ich interessant, wenn du jetzt essen gehst, wie gehst du essen? Kannst du einfach, ich sag mal, hier in die Ecke ins Brauhaus gehen, ohne das anders zu bewerten, als ein normaler Gast das tut? Ich könnte zum Beispiel, also ich würde sowas gar nicht schmecken, glaube ich. Also ich würde einfach essen. Klar, schmeckt es mir manchmal gut, manchmal nicht gut.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt hier in die Bagatelle gehst, du gehst, glaube ich, wahrscheinlich anders da rein als ich.
Ja, ist, glaube ich, schon so, dass man natürlich immer, wenn man irgendwie eine Art, in so einem Thema so stark drinsteckt, dann sieht man das natürlich durch eine andere Brille. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ist man ja selber vielleicht auch Genussmensch. Ja, wenn du jetzt irgendwelche Online-Produkte dir anschaust, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber wenn man dann irgendwie die ganze Zeit immer nur dabei ist, das zu analysieren, anstatt das zum Beispiel zu genießen, ist vielleicht auch nicht so cool, ne? Für einen selber.
Ja,
nee, also ich meine, klar, man ist immer so ein bisschen gefangen in dieser Brille, aber ich, wie gesagt, also eigentlich, um deine Frage zu beantworten, ja, ich kann einfach irgendwo hingehen und einfach auch mal einfach
essen einfach.
5 Grad sein lassen und einfach essen und dann am Ende, also eigentlich eher sogar fast so, dass immer Leute dann von mir denken, dass es dann, dass ich dann höchst kritisch bin, mhm, und ich mir einfach sage, so, ja gut, das ist halt jetzt so ein Essen, das ist so und so und so. Also denke ich für mich, mhm, ohne darüber jetzt großartig zu philosophieren, ist wieder was anderes, wenn man zum Beispiel mit Gastronomen unterwegs ist und dann bei, ne, irgendwo dabei essen ist. Und dann ist man sehr, sehr fokussiert auf das Thema, ne, mhm, und dann unterhält man sich auch die ganze Zeit darüber oder über das Business und da ist dies und das, das. Aber dieses, was du meinst, vielleicht dieses ganz normale, komm, wir gehen jetzt mal irgendwie Sushi essen und dann irgendwie brauche ich es auch nicht zu sagen, ja, das ist ja nicht wie in Tokio hier und okay, wo ist denn der See, ne, wo, mhm, ist denn hier der teure Hamashi, mhm, bla bla bla, also, nee. Okay.
Bestellst du Essen?
Lieferando? Ja, schon.
Okay, das hat mich interessiert, ob du das, wie denkst du darüber? Ist das für dich auch problemlos? Weil im Prinzip ist das alles ja...
scheiße.
Nee, nee, Quatsch. Im Prinzip, nein. Gut, Corona hat das natürlich ein bisschen verändert, aber im Prinzip ist es ja schon etwas, was dir eigentlich widerspricht, ne? Also du.
Ja, wir sind ja selber jetzt mittlerweile Takeaway-Spezialisten.
Ja, 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 habe ich gelesen. Ja, stark.
Da wir könnten eigentlich, ich könnte jetzt eigentlich aus dem Stegreif ein Takeaway-Geschäft ausmachen, hm, aufmachen. Wir machen auch gerade mit Voila heißen die netten Jungs aus Berlin, so eine Box quasi für Weihnachten, eigentlich ganz cool, mhm, um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen hier.
Ja klar, darfst du offen öffentliche Werbung machen.
Nee, aber weil das halt ein Takeaway-Ding, mhm, ist, ne, also man muss das dann zu Hause zusammenbauen quasi über die Weihnachtstage, 4 Tage lang. Mhm. Nein, Quatsch. Das ist natürlich dann so, dass man das ja für so ein Fine-Dining-Essen, ja, so, das muss man halt selber zusammen machen, das ist dann nicht so delivered und dann einfach ausgepackt.
Sondern eher
das
kochen nochmal.
Das haben wir in der ganzen Corona-Lockdown-Phase haben wir das gemacht. Aber tatsächlich ja, ich bestelle manchmal was zu essen und ja, ich bin, mir ist dann auch völlig bewusst, dass das halt dann auch nicht so super geil ist. Ja, also ich meine, jeder weiß ja, also ihr seid wahrscheinlich auch total erfahren darin, was man so alles, sag ich mal, in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr so alles, mhm, bestellen konnte. Man, mhm, hat ja gefühlt, ich rede das mal für alle, wahrscheinlich 30, 40 Takeaway-Konzepte irgendwie so durchprobiert, mhm, ne, in allen möglichen Variationen. Und muss man ja auch sagen, ich glaube auch viele sind da schon ein bisschen dran gewachsen und haben ihre Qualität verbessert. Aber im Grunde genommen ist es immer wieder das Gleiche. Es geht dann eher so drum, ich glaube, wenn du zum Beispiel, ja, in ein Restaurant gehst und eigentlich da, sag ich mal, du gehst ja nicht umsonst in ein Restaurant, du willst ja da sein, du willst ja nicht zu Hause sitzen. Und das ist für nicht zu Hause, ist es halt sowas wie, ja, ich sitze jetzt da zu Hause, will nicht rausgehen, aber ich will trotzdem nicht selber kochen und, mhm, deswegen bestelle ich mir jetzt was.
Wir machen eine kurze Pause. Und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum kölscher sein, denn ganz unter dem Motto Machet Hück bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98% dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub, die Designereinrichtung oder einfach eine super geile Zick haben, mit dem Online-Privatkredit könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de/kredit vorbeischauen, der Link ist in den Shownotes, Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es heißt super geile Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn.
Wenn du so ein neues Konzept machst, du hast gerade schon erzählt, Takeaway ist jetzt eine krasse Ausnahme gewesen, war wahrscheinlich so nicht geplant, aber du hast dich ja im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Das kam irgendwann nach dem Stern, kam der Umzug, das war wahrscheinlich auch so die logische Konsequenz des Sterns.
Ja, war aber schon vorher geplant, aber ja.
Dann neues Konzept, jetzt hast du wieder ein neues Konzept mit den zwei Menüs, da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Wenn du so ein Konzept schreibst oder machst, setzt du dich dann hin, schreibst das in eine Word-Datei oder denkst du dir das einfach nur aus oder sprichst du mit Leuten? Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache was Neues?
Also tatsächlich, also es ist eigentlich immer ein Prozess. Mhm. So wie, glaube ich, bei den meisten, die irgendwas Kreatives machen. Es ist halt nie so, da ist es. Genauso machen wir es. alle wissen Bescheid, du machst das, du machst das, du machst das. 2 Wochen später steht, funktioniert. Sondern das ist halt eher so ein Herantasten und Heranüberlegen und ja, wie ich schon sagt, Kreativprozess, sag ich mal, um überhaupt auf dieses Level überhaupt zu kommen. Ne? Und bei mir ist es halt so, ich habe halt viele gute, sag ich mal, Freunde, Partner, Kollegen, die mit mir arbeiten, die mich darin unterstützen und die selber auch Spaß daran haben, Sachen mitzuentwickeln. Und solche Dinge entstehen halt meistens nicht nur aus meinem Kopf, sondern eigentlich durch viele Köpfe.
Okay, jetzt hast du das Konzept fertig. Nehmen wir das jetzt mal im Kranhaus, wie es Ochsenkleid jetzt aussieht. So auch die Optik, das hast du dir wahrscheinlich alles überlegt. Mhm. Überlegst du dann wirklich so von der Musik bis zu den Stühlen, bis zur Kluft, Arbeitskluft? Mhm. Hast du dir das alles vorher überlegt und dann startest? Oder ist das so, wo du sagst, okay, jetzt ist mal das grobe Konzept fertig, der Feinschliff kommt später? Also wie weit, sage ich mal, ist das Konzept, wenn zum ersten Mal die Tür aufgeht?
Also jetzt, sage ich mal, beim allerersten Restaurant war das halt total planlos. Das war einfach drauf hin. Einfach machen, irgendwie das Ding umbauen. Und dann ist das Step by Step, haben wir das Ding dann renoviert. So erstmal, ich glaube, wir haben erstmal noch nach ein paar Wochen erstmal einen neuen Putz nochmal an die Wände gemacht, weil das so scheiße aussah. Mhm. Ja, also so sah das eher aus, ne? Und dann die Stühle mal ausgetauscht und dann neues Besteck gekauft und dann neue Gläser bekommen und so weiter, ja? Und dann mal einen neuen Kühlschrank und so, ne? Und tatsächlich im Kranhaus, im Umzug, sage ich mal, dann ein paar Jahre später war es halt schon so, das war sehr konzeptionell schon eigentlich, ne? Dass ich eigentlich gedacht habe, so, ich will das halt so, dass es so aussieht, so und so. Und das war auch ein Zufall, dass wir überhaupt da hingezogen sind, weil eigentlich war das für mich ziemlich undenkbar, da jetzt so ein Objekt zu mieten.
Mhm. Wie kam das?
Das war einfach so reingekommen und so, ja, das ist es.
Okay.
Obwohl es halt sehr, sehr absurd eigentlich erst war, so dass man eigentlich sagen musste, so, nee, das ist eigentlich viel zu groß, das ist eigentlich viel zu krass, das umzubauen, da musst du einen riesen Kredit aufnehmen, so. Aber im Endeffekt war das schon das, was ich wollte dann. Mhm. Aber das war auch nicht geplant. Das war auch nicht so von wegen so, ich habe jetzt hier 300.000 Euro, ich mache jetzt hier mein Restaurant. Sondern das war jetzt einfach so, okay, ja, und wie machen wir das jetzt? Was braucht man dafür, ne? So, wie sieht denn das aus? Okay, mal die Bank fragen und mal hier machen und mal da machen und dann hat sich das Ganze quasi so entwickelt. Mhm. Und sagen wir mal so, wenn man jetzt nochmal einen Schritt nach vorne geht und sagt, was jetzt passiert ist, sag ich mal, durch diese Corona-Phase, da war schon eher so ein richtiger Struggle mittlerweile. Das wissen auch meine Mitarbeiter und das wissen auch viele Freunde und viele Bekannte. Und ich sage das auch ganz offen, dass da schon so ein bisschen so fast schon eine Überlegung war, ob man das überhaupt noch weitermachen will. So.
Okay, krass.
Das lag aber eher nicht daran, weil ich jetzt sage, ich will jetzt kein Gastronom mehr sein oder ich will jetzt auch nicht mehr kochen, ich will jetzt dies und jenes machen. Sondern es war halt eher so diese völlige, also ich meine, du hast gerade von Winterdepression eben mal ganz kurz gesprochen. Das war noch bevor wir aufgenommen haben. Egal.
Das war gar nichts.
Nicht, dass du
das war nicht geheim. Nein.
Aber sag ich mal so, so oder Winterblues war es
ja.
Eher.
Ja.
Da war es eher so, Corona-Depression. Ja. Ne?
Kann ich wohl
dass
verstehen.
Dass man sagt so, ja, was soll das eigentlich werden? Und es war alles so unklar noch, ne, in der Phase. Das war jetzt so, ja, im Juli, so, da war so, ja, geht's jetzt wieder auf? Ist es nächste Woche wieder zu? Mhm. Und es hat halt sehr, sehr viel, ja, so Struggle bereitet, ne? Weil, klar, es wird wahrscheinlich, werden viele wahrscheinlich mittelständische Unternehmen nachempfinden können,
boah,
dass, ja, man fühlt sich halt die ganze Zeit wie auf so einer Klippe, so, ne? So, gehst einen Schritt zurück oder gehst einen Schritt nach vorne? Also, in dem Fall.
Dann war es das.
Einen Schritt zurückzugehen.
Ja, besser ist es.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das passt nicht ganz. Aber in dem Fall ist es so, dass sag mal, die Entscheidung war relativ schnell, aber sag mal so Gedanken kamen hoch.
Ja.
Ne? Was eigentlich völlig untypisch, sag ich mal, einmal für mich ist, weil ich denke halt immer nach vorne. Nicht, wenn es auf eine Klippe zugeht. Dann denke ich eher doch zurück. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich dann irgendwie, klar, im Endeffekt gesagt habe, komm, nee. Du kannst jetzt hier diese Legacy quasi nicht aufgeben, das muss weitergehen. Mhm. Und bei mir hieß das dann quasi, das komplette Konzept zu überdenken, alles zu renovieren, alles neu zu denken und nochmal von vorne anzufangen.
So. Wann kam der Gedanke, das alles nochmal neu zu machen? Das war dann Juni, war das so die Zeit?
Ja, ja, irgendwie so Juni, okay. Fing das so an.
Wann habt ihr wieder aufgemacht?
Das im August.
Im August, das heißt ein bisschen mehr als ein Jahr, ein bisschen mehr als 2 Monate.
Ja.
Ach, jetzt Juni?
Ja.
Ja, logisch, ja, klar. Krass, ja. Okay, krass. In der Zeit hast du das mal eben dir so überlegt.
Ja.
Das heißt, du hast dich dann einfach hingesetzt und hast überlegt, okay, wie soll das aussehen?
Sag mal so, wenn ich mir das jetzt so, ich versuche das mal kurz zurückzudatieren. Also, sag mal, erst war so Mai. So, und natürlich war das so alles so von März bis Mai war ja noch so Lockdown, ne? Mhm. Gefühlt. Mhm. Und da, ja, da kam wirklich so dieses, wo geht's jetzt hin, ne? Geht's jetzt, wo geht die Reise hin, mhm. quasi? Und ja, dann war dann doch relativ schnell klar, okay, komm, das muss weitergehen, so, das kann jetzt auf keinen Fall sein, dass wir jetzt hier an dieser Stelle, sag ich mal, die Zelte abbauen, sondern jetzt geht's drum zu überlegen, okay, was kann man wirklich für sich auch neu machen, ja, wo man sagt, okay, das ist vielleicht auch das, was mir eigentlich gar nicht mehr gefallen hat und das ist auch das, was nicht mehr funktioniert hat. Und da sind mir dann auch ziemlich viele Sachen eingefallen, einfach, die ich halt auch natürlich verbessern will. Und dann kann man eigentlich fast schon sagen, dazu gehörte dann für mich auch wirklich dieses ganzheitliche Denken. Zum Beispiel fand ich immer unsere Musik, die wir laufen lassen haben, total kacke. So, das war immer, das war ein Murks aus allem möglichen, mal Playlist, mal dies, mal jenes und dann irgendwie, man kam dann drauf, mal irgendwie, ach, lass mal doch mal das laufen lassen, weißt du, das war, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man so planlos eigentlich ist, so als, ja, weil man ja immer so als perfekt gilt, natürlich als Michelin-Restaurant und so oder Sternekoch oder so, aber tatsächlich gab es halt viel, viel, viel zu viele Stellen, die einfach extrem nachjustiert werden mussten, so und, da haben wir ziemlich viel, natürlich kann man das nie abschließen.
Klar.
Sonst wäre man auch, glaube ich, so ein bisschen fertig. Mhm. Aber wir haben ziemlich viele Sachen, glaube ich, umgesetzt, die wichtig waren, um da wieder neu zu starten.
Wie viel von deinem Team, was vor Corona da war, ist jetzt noch mit dabei? Hast du neu eingestellt?
Ich sage jetzt einfach mal so 95%.
Okay. Hast du nochmal hast du nochmal neue dazu bekommen?
Ja.
Auch. Das finde ich ein super spannendes Thema. Mhm. Du hast jetzt so eine Vision im Kopf. Also du weißt jetzt, wie das Aussehen zu sehen hast, du weißt auch, du stellst dir auch wahrscheinlich so Abläufe vor und so weiter. Jetzt kommt jemand Neues rein. Wie erklärst du dem, was du willst? Dass der das mal, also der kommt ja wahrscheinlich, wenn jetzt neuen, nehmen wir mal einen aus dem Service, jemand aus dem Service, der kommt ja wahrscheinlich aus einer völlig anderen Welt. So, vielleicht aus dem Frühjahr oder was weiß ich, egal woher, aber vielleicht völlig woanders her. Wie erklärst du dem jetzt deine Vision? Dass der das umsetzt, was du willst?
Ja. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil, sag mal so, in der Küche ist das relativ einfach, ne? Weil da gibt es eine, sag ich mal, irgendwo Leitlinie und da sind genug andere Köche, also meine Sous-Chefs zum Beispiel, die nehmen die Person an die Hand, geben die an die Position, wo sie sein muss und dann werkelt sich der ganz schnell da rein. Ne? Und die Vision zu dem Zeitpunkt hat er eigentlich schon mehr oder weniger verstanden. Ne? Bis auf jetzt vielleicht Details. Also, und ich muss ja bei dem Mitarbeiter, der schon bei mir angefangen hat, kein Marketing mehr betreiben, sag ich mal, damit der nur aus Vision besteht. Mhm. In dem Fall ist es relativ einfach. Beim Service-Mitarbeiter tatsächlich ist es immer noch so, das ist so ein ganz, ganz, also bei dem, nicht beim Service-Leiter, beim Service-System, sag ich mal, da gibt's auch immer noch viele Sachen, die wir selber auch immer wieder nachjustieren. Und da wird auch genau das Gleiche gelernt, sag ich mal. Ne? Also das heißt, wir versuchen immer wieder auch zu verbessern, wie gehen wir mit den Leuten um, wie ist so die Kommunikation am Gast, wie kann man das Erlebnis für den Gast noch spannender machen, weil aus der Küche raus, da versuchst du spannende Sachen zu machen, gibst das zum Gast, das ist eine Sache. Aber was dann der Service draus macht, sag ich mal, ne? Also das ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber das gehört irgendwie schon so ein bisschen dazu, dass man quasi diese Person, die weiß schon im Endeffekt nachher, was sie zu tun hat und die lernt auch quasi zu erklären, hör mal, das hier ist Experience Taste, es geht um die 6 Geschmacksqualitäten und da es passiert das und das und das. Die Frage ist immer nur, bei uns ist wirklich so, wie bringst du es rüber am Gast?
Führst du die Bewerbungsgespräche, wenn jemand Neues kommt?
Bis auf ganz wenige Zeiten mal irgendwie, also es gab mal 2019 oder so. Es gab auch mal Phasen, wo ich tatsächlich, wo auch mal ein Mitarbeiter an mir vorbeigekommen ist und ins Unternehmen. Aber es hat sich dann auch relativ schnell wieder erledigt gehabt. Nicht, dass es immer so sein muss, aber das war halt überhaupt nicht die richtige Person für das Unternehmen.
Das heißt, du merkst in einem ersten Gespräch schon, wer in dein Unternehmen passt und wer nicht passt.
Ist immer so, das war ein langer Lernprozess.
Okay. dann ja, gib mir mal so ein bisschen, lass mich mal teilhaben an diesem Prozess. Wenn du jetzt jemanden hast, was geht gar nicht, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich nicht akzeptiere?
Nee, es hat überhaupt was mit der Person selber zu tun, wie sie so tickt und was man so, ja, was man so von ihr hört. Da gibt es nicht irgendwelche speziellen Sachen, wenn jetzt sagen, ich kaufe Fingernägel, ah, dann kannst du leider nicht hier arbeiten und auch sonst bist du doof, hau ab. Sondern es ist halt wirklich eher sowas wie, man merkt, glaube ich, ob ein Mitarbeiter zum Beispiel sowas wie offen ist und ehrlich.
Okay, also das merkst du im Gespräch schon.
Sag mal so, mittlerweile ja.
Okay. Hast du dich schon mal so wirklich getäuscht, dass du sagst, okay, ich habe den haben die Probezeit bei dir?
Ja.
Okay, das heißt, du merkst das in der Probezeit?
Ja, man merkt das so Step by Step, ne? Das heißt aber, also wir haben oft schon das gehabt, so dass Leute dann auf einmal, merkt man so Step by Step, ja, so auf einmal ihr ganzes Wesen, sag ich mal, das, was sie vorher suggeriert haben, was sie denn sind und wie toll sie sind und so weiter, dass sich das auf einmal so ganz, ganz schnell relativiert.
Okay.
Wie sie so integriert werden im Team und wie sie sich verhalten. Mhm. Und dann merkt man das ganz schnell. Und das ist halt super, eine sehr, sehr, für uns so eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, mittlerweile die Leute halt wirklich zu filtern und wirklich auch nur die in den Betrieb zu lassen, die wirklich auch da sein sollen und die wirklich auch den Spirit quasi des Teams auch mittragen und das Ganze verstehen.
Bist du dann gut zu sagen, so, das passt nicht mehr und ciao?
Ja.
Hast du es gelernt oder war das von Anfang an sowas, was du gut konntest?
Nee, das muss ich auch lernen.
Würdest du von dir selber sagen, du bist ein guter Chef?
Ja.
Okay, das ist gut. Das ist gut. Woran liegt das, glaubst du? Was macht einen guten Chef aus?
Das Ding ist halt, ich bin jetzt ein guter Chef, aber ich war bestimmt kein guter. Mhm. Also deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn du mich das so direkt fragst, wäre es natürlich total dumm zu sagen, nein, bin ich nicht.
Nee, klar.
Es wäre aber auch total doof zu sagen, ja, ich bin der Beste.
Ja.
Bin ich bestimmt auch nicht. Ja, sondern ich bin für das, was mein Unternehmen gerade ist, bin ich ein guter Chef. In dem Sinne, was jetzt, sage ich mal, die ganzen letzten Jahre passiert ist, nämlich quasi zu lernen, ein guter Chef zu sein, das ist halt das Schwierige und das ist die große Aufgabe. Und ich bin bestimmt noch nicht da, wie ich als Chef vielleicht auch sein könnte. Aber ich bin auf einem guten Weg.
Bildest du dich da irgendwie weiter oder lässt du das einfach so quasi learning by doing?
Ich habe schon ziemlich viel auch so über Mitarbeiterführung gelesen.
Machst du dann so Workshops oder?
Das waren jetzt keine direkten Workshops, sondern viele Bücher und so, aber auch überhaupt, sage ich mal, besteht ein großes Interesse. Natürlich, wie gesagt, ich bin nicht perfekt da drin und es gibt bestimmt auch bestimmte Sachen, die man besser machen könnte. Ich vergesse zum Beispiel gerne auch mal Geburtstage, was mir immer total leid tut. Mhm. Oder so Sachen, was dann eigentlich so bei so, ja, so super durchorganisierten Betrieben dann vielleicht gar nicht passieren darf oder so, ne? Und da ist es aber so, dann, ja, mein Gott, dann, sorry.
Okay.
Aber das ist es ja nicht nur, natürlich, ne? Es sind ja sehr, sehr viele kleine Punkte, die, glaube ich, wichtig sind, einfach, ja, dass ein Betrieb halt wirklich lebt und geführt werden kann, so dass intern auch alles stimmt. Und für mich gibt es da ganz viele verschiedene Punkte. Und die sind auch gar nicht so klein, so kleinfüßig wie das Geburtstag vergessen, sondern es ist halt eher sowas wie Mitarbeitern halt wirklich auch eine Freiheit zu geben, kreativ zu sein und, sag ich mal, sich auszuleben. Das ist also, glaube ich, das Größte, was ich gelernt habe, quasi die Leute nicht einzuengen und nicht irgendwie immer derjenige sein zu wollen, der irgendwie besser ist als die anderen in seinem Betrieb, sondern eigentlich jetzt eher umgekehrt, dass ich eher versuche, meine Mitarbeiter nach vorne zu stellen.
Hast du dir irgendwann mal vorstellen können, dass das so deine Aufgabe wird?
Nein.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Meine Aufgabe war es zu kochen.
Ja, okay. Lass uns mal einen harten Break machen. Lass uns mal zu einem spannenden Thema kommen. Alkohol. Alkohol und Essen. Gehört das für dich zusammen? Beziehungsweise lass uns mal Alkohol und gutes Essen. Genau.
Das. Ja, doch. Ja, gehört's. Mhm. Ja, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem richtig geilen Restaurant bin, ne? Und dann wird es wirklich keinen Wein trinken. Also ich weiß nicht, wann das mal passiert ist. Ist es irgendwann mal passiert? Ich bin, glaube ich, mal, oder bin ich da nur hingefahren? Und jemand anderes zurück? Wahrscheinlich. Nee, es geht für mich gar nicht. Also es muss so wann? Geiles Essen, geiler Wein, das ist einfach.
Kannst du dich erinnern, wann du die Liebe zum Wein entdeckt hast? Oder wann du überhaupt Wein entdeckt hast? Weil ich komme gerade aus Frankreich.
Ja.
Ich war im Urlaub.
Das war 1992 an der Tankstelle, 1,5 Liter.
Okay, und die Tüte, genau. Die klassische Tüte. Dann ist das ist an mir vorbeigegangen.
Ja?
Ich habe überhaupt keinen Weinkenner, ich mag keinen Wein. Ich habe es 1000 Mal probiert, immer mal so phasenweise, aber ich habe mich da nie reingefuchst irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt halt Bock, so das für mich zu entdecken gerade. So, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf, mich da ein bisschen in Materie reinzuarbeiten, aber irgendwie ist das nicht an mir hängen geblieben. Ich trinke super viel Bier und auch echt gerne Bier, aber ich bin auch zum Beispiel Cocktails, ist für mich gar nichts. So, ich trinke halt nur wirklich nur Bier. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das bei dir anfing, dass du wirklich Wein kennen, also wirklich schmecken gelernt hast? Wo du wirklich sagst, okay, das ist so etwas, was ich dauerhaft trinke?
Mm. Ja, das braucht Zeit. Ne? Das ist, glaube ich, auch wie mit allen Dingen. Da muss man erstmal tatsächlich auch einen Geschmack für entwickeln. Mm. Ne? Also manche Menschen können das ja gar nicht verstehen, warum Weine so teuer sind. Ja, wenn man natürlich dann mittlerweile weiß, warum die so teuer sind, dann relativiert sich das alles, wie viel Arbeit da drin steckt. Es gibt Leute, die würden halt, die sagen, ich trinke gern Wein, aber die würden sich niemals eine Flasche für 100 Euro kaufen. Mhm. Ich bin, muss ich auch sagen, ich bin nicht ein Vollfreak. Ich bin nicht so jemand, der einen Weinschrank mit irgendwie 120 Flaschen voll hat und dann Wert von 30.000 Euro drin liegt. Muss ich ganz ehrlich sagen, so weit geht es bei mir nicht. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht, wenn ich dann irgendwas sehe mal auf der Weinkarte oder so, wo ich einfach sage, so, boah, das wäre jetzt total geil, das zu trinken und das kostet halt was, dann ja, muss man vielleicht einfach mal laufen lassen.
Laufen lassen ist gut. Schmeckst du Dinge aus dem Wein raus? Ich hab mich jetzt so ein bisschen angefangen, da einzulesen. Schmeckst du zum Beispiel, sagen ja viele, dass du den Boden rausschmeckst, glaube ich. Also schmeckst du so, echt?
Ja, total, ja. Okay, also so weit ist die Erfahrung dann schon, sag ich mal. Klar ist das nicht völlig, das ist nicht professionell, ja, aber wenn du halt mal einfach ein paar Rieslinge getrunken hast, ein paar verschiedene Burgunder getrunken hast, dann merkst du schon deutlich, wie sich dein Horizont erweitert.
Okay, wie oft trinkst du in der Woche Alkohol?
Also wenn's sehr aktiv ist, so 2-3 Mal.
Okay, was heißt, ja?
Und wenn es, so ich mal, auf Diät ist, dann so 1 Mal oder auch 0 Mal.
Probierst du dann mehr? Also probierst du dann mehr oder trinkst du wirklich?
Also ich glaube nicht, dass es so ein Probier-Ding ist.
Also wenn du
das
jetzt
ist,
normal...
Das Besoffensein gehört ja auch dazu, ne? Mhm.
Aber wenn du jetzt einen normalen Alltag in der Küche hast, dann steht da ja wahrscheinlich Wein rum, oder? Ja. Da sind ja viele Flaschen offen. Probierst du dann mal verschiedene Weine und sagst, du musst ja, ich meine, es gehört ja auch irgendwie zu deinem Job, zu wissen, was die Gäste trinken und das zu probieren. Probierst du dann Schlücke oder?
Nee, das ist schon anders. Also im Restaurant ist es schon so, dass wenn wir dann Weine zu den Gerichten zum Beispiel machen, dann ist es eher so eine Probierphase. Aber es ist jetzt nicht so von wegen so, oh, ich bin jetzt so interessiert. So, dann ist es so, ich will jetzt einen Schluck Wein trinken.
Wie kriegst
du es dann? Und nicht, ich muss jetzt unbedingt mal kurz die ganzen Aromen aus diesem Wein rausschmecken. Okay.
Wie kriegst du es dann hin, dass aus diesem Probieren im Alltag, nenne ich das jetzt mal, kein Saufen wird? Mhm.
Es wird immer saufen.
Okay, das ist eine ehrliche Antwort.
Quatsch. Ist nicht immer so, aber es ist natürlich, also die Gastronomie, also sag mal so, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die Alkohol trinken. Mhm. Ich kenne eine ganze Menge. Mhm. Ja, man muss schon sagen, also das gehört schon mit dazu mittlerweile. Ne? Also ich meine, es gibt ein paar sportliche Leute, die ich kenne, die trinken ein bisschen weniger. Aber selbst muss ich manchmal da auch denken, so wow, das ist dann eher Disziplin im anderen Format, sag ich mal, dass trotzdem, dass man so viel säuft, auch so viel Sport machen kann, was bestimmt immer noch besser ist, als nur zu saufen und keinen Sport zu machen. Tatsächlich, es ist immer wieder so ein Thema in der Gastronomie natürlich, ich meine, wie gesagt, aber auch allgemein. Alkohol sollte man auf jeden Fall versuchen, nicht zu oft zu trinken, nicht in diesen Mengen, wie man es gerne manchmal hätte, sondern einfach mal so ein bisschen zurücktreten. Sagen wir kurz vorm 11.11.
Ja, ich wollte gerade sagen. Cool. Ich wollte gerade sagen. Ja. Was glaubst du, ist das die ständige Verfügbarkeit in der Gastronomie, dass du halt quasi immer, wo du bist, wenn du in der Gastro arbeitest, hast du halt, ich hab hier auch mal gejobbt zum Beispiel ab und zu. Du hast halt
einfach,
der Zapfhahn steht vor dir. Oder ist das der Druck oder eine Mischung aus beiden?
Nee, also das wäre, glaube ich, dann eher so alkoholmäßig, so alkoholikermäßig, so wo man sagt, so, oh, ich habe so viel Druck, mir geht so schlecht.
Ich muss was dagegen tun.
Das ist Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch Leute, die, sage ich mal so, wenn sie dann zum Beispiel schlecht gelaunt sind oder so, und sagen so, jetzt muss ich mir erstmal richtig einen hinter die Binde kippen, muss ich sagen, das ist für mich gar nichts. Weil es ist für mich total kontraproduktiv. Für mich hat es immer was mit Genuss zu tun. Wenn ich mich dann selbst kasteie, also dann merkt man ja schon, also du bist da auf der Party, bist besoffen, ja. Am nächsten Tag bist du schon so ein bisschen so, soll ich jetzt nochmal? Ja, also, weil da ist schon wieder ein Happening, ja. Du triffst dich mit deinen Kumpels zum Skat oder keine Ahnung was, ja. Und dann sagen wir, warum trinkst du denn heute nichts? Ich habe gestern schon, komm, ein Tag geht noch. Dann einen Tag nochmal. Dann sagst du dir wirklich den Rest der Woche so, boah, jetzt habe ich 2 Tage hintereinander gesoffen. Ey, es geht einfach nicht mehr. Aber am Samstag
geht's wieder.
Sieht die Welt wieder anders aus, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ich wollte einfach nur mal die Tatsachen sagen. Aber nochmal ganz kurz, jetzt gefällt mir auch die Frage wieder ein, die du gestellt hast, nämlich diese ständige Verfügbarkeit ist natürlich auf der einen Seite natürlich schon etwas, aber wie gesagt, da ich auf der Arbeit nicht so, da wäre immer die Möglichkeit zuzugreifen. Das ist einfach so, ne? Also wir haben ja auch eine Bar lange betrieben unten, die werden wir wahrscheinlich bald auch wieder aufmachen, Gott sei Dank. Damit ich wieder viel saufen kann in der Bar. Nee, Quatsch, das ist halt genau das, weil wenn du selber in deiner Bar, sag ich mal, dann den ganzen Tag da versackst, das geht ja nicht, sag ich mal so. Dann säufst du dich ja wirklich tot. Mhm. Ne? Also ich finde, es muss halt irgendwie, also man muss ja sein Leben irgendwie auch mal ganz normal führen können, ohne jeden Tag besoffen zu sein. So, ne?
Hast du schon mal betrunken gearbeitet?
Klar.
Muss man das jetzt
aber nicht, aber nicht so von wegen so, ich sauf mir jetzt morgens früh hinter die Binde. Sondern bei mir ist es ja auch ein bisschen anders. Dann wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme dann unten in die Bar rein, da ist ein Gast, der möchte gerne mit mir anstoßen, dann ist das ja kein Besoffen. Also das wäre jetzt quasi ein bisschen zu heftig, zu sagen, so, ich laufe da sturzbesoffen rum, sondern das ist natürlich, man stößt mit dem Gläschen an und das ist dann jetzt auch das. Ne? So,
okay.
Und das ist jetzt nicht besoffen arbeiten.
Okay.
Also das, wenn du jetzt sagst besoffen, wäre vielleicht vom Restalkohol vom Vortag mal noch früher.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Lass uns mal zu Gästen, du hast es gerade selber angesprochen, noch zum Abschluss so ein bisschen zu Gästen kommen. Gibt's welche, die dich so richtig nerven, wo du sagst, okay, das geht gar nicht? Als Gast, lass uns mal so, wir haben jetzt die Gastronomie-Seite beleuchtet, lass uns mal die Gastseite. Was geht als Gast gar nicht?
Also als Gast, finde ich, geht überhaupt nicht, wenn man so, nicht unfreundlich, weil unfreundlich ist auch immer noch so ein, wenn man wirklich, sag ich mal, beleidigend zum Beispiel zum Personal ist oder zu Mitarbeitern. Also das finde ich halt so, das geht generell ja nicht, finde ich. Mhm. Also es ist halt generell ein Unding, wenn Leute total beleidigend sind, sag ich mal. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie eine Art, klar, du fährst auch mal mit dem Auto irgendwo rum, da kommt ein Fahrradfahrer dir quer und dann sagst, oder umgekehrt, und sagst, blödes Arschloch, ja. Hat der wahrscheinlich nicht gehört, ja. Also der mich beleidigt hat, den habe ich gehört. also ich finde dieses, wenn Leute so richtig herablassend und richtig gemein sind, so, ne? Nur weil sie jetzt zum Beispiel denken, dass sie was Besseres sind.
Okay. Habt ihr das auch bei euch?
Nee. Wir haben es mal, weil immer wieder mal auch jemand dabei ist, der so ist. Mhm. Und ich glaube, das gibt es auch überall. Ja. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, in der Kasse sitzen im Supermarkt und da sind 99% der Leute, sind die liebsten, nettesten Leute und irgendwann kommt ja einer total quer und ranzt dich irgendwie an, weil du irgendwie, weiß ich was, ihm das Rückgeld falsch in die Hand gegeben hast oder so. Dann würde man jetzt auch nicht sagen, das sind alles Arschlöcher, die hier hinkommen, nur weil eine Person mal dabei war. Ne? So. Und das ist halt wirklich, klar ist immer mal ein schwarzes Schaf, aber ich muss auch sagen, deswegen, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite, sag ich mal, ist es immer so, was auch nicht geht, ist zum Beispiel ein unverschämter Kellner. Finde ich auch ganz schlimm. Finde ich genauso schlimm. Also beleidigend als Kellner zu sein, das ist ja auf jeden Fall die Krönung.
Also obwohl das ja in Köln, ich sag mal, im Brauhaus ja schon fast gewünscht ist. Ne?
Das ist absolut gewollt. Man will sich ja beleidigen lassen. Man will das ja auch wissen und wie toll der beleidigen kann. Aber sonst finde ich es halt ein Unding. Dass wenn jeder kennt das auch schon mal, der richtig schlecht bedient wurde von der Servicekraft, wo man echt denkt so, wenn du hier nicht gerade, keine Ahnung, das und das machen würdest, dann würde ich gerne mal, ne? Also das finde ich halt unmöglich, wenn jemand so unverschämt ist. Also und in dem Fall von den Gästen her ist es bei uns so, das muss ich auch sagen, es ist eher so, dass Leute total froh sind, dass sie bei uns sind und die sind auch total freundlich und total nett und irgendwie verirrt sich mal einer und ist dann doof.
Sagst du dann was? Bist du dann jemand, der auf den Gast zugeht oder was vermittelst du deinem Servicepersonal? Sagst du, die sollen sich in Anführungszeichen wehren, sage ich mal, oder muss man sowas in der Gastro runterschlucken und sagen, bringt nichts?
Die Frage ist immer, wann ist der Zeitpunkt, wann man was machen sollte? Mhm. Also wenn es irgendwie handgreiflich wird, ja, gut, oder so, beziehungsweise ich kann es gar nicht ausdrücken, was schon mal passiert ist, dann ist der Zeitpunkt, wo man jemanden rausschmeißen sollte.
Okay.
Also auch das ist schon bei uns passiert.
Handgreiflich geworden, oder?
Nee, was anderes, aber das, okay. Also das war halt so, das sind so paar No-Go-Sachen, so, das ist wirklich, wo der Mitarbeiter auch von mir auch angehalten ist, zu sagen, klar soll es immer sein Vorgesetzter machen, ist auch klar, ja. Und immer auch nicht einfach so, und das passiert ja, wie gesagt, auch Gott sei Dank nur einmal unter wie viel Tausenden, ja, dass da sowas passiert, aber tatsächlich passiert es mal, und erstmal finde ich es halt viel wichtiger, das zu deeskalieren, wenn es zum Beispiel aufkommt, dass zum Beispiel irgendjemand unzufrieden ist und sich reinsteigert, was auch oft mit Alkohol zu tun hat. Ja, das passiert ganz oft, dass jemand total nett reinkommt und du denkst noch so, und das kennt man ja selber von Leuten, sag ich mal, die eigentlich total normal sind, und sobald die Alkohol getrunken haben, werden die so zu Hulk. Ja? Und das passiert auch oft mit Gästen mal. Ne? So, die denken dann auch auf einmal, sie könnten jetzt den Tisch irgendwie einmal auf links drehen. Können die aber nicht. So, und sollen die auch nicht, weil die sollen ja Spaß haben. Und da die Leute runterzuholen und dann mal zu sagen, so, pass mal, können wir mal ganz kurz eine Nummer runterschalten hier. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt auch schon so drüber, dann kannst du halt auch nichts mehr machen.
Lass uns abschließend nochmal zu deinem Konzept kommen. Du hast dich jetzt gerade wieder gefühlt gewandelt, ne? Also es hat sich wieder alles verändert. Hast du jedes Mal, wenn du so ein neues Konzept an den Start bringst oder irgendetwas Großes veränderst, hast du da noch Angst, dass das in die Hose geht? Oder bist du, würdest du sagen, jetzt an so einem Punkt, wo du sagst, so, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will? Ich meine, das, was du jetzt machst, vielleicht sollten wir das einmal erklären, diese beiden Menüs, das ist ja schon eine krasse Nummer. Also du hast Ochs und Klee quasi, das wechselt sich ab, richtig?
Genau.
Und das Klee ist komplett vegetarisch, ne?
Genau. Wir haben allerdings noch ein kleines Add-on.
Okay, aber es ist ja schon mal eine Ansage, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal, das finde ich eh krass, dass du immer das Gleiche kriegst. Also du kriegst halt, du kannst ja nicht viel aussuchen, es ist halt so.
Genau, es ist ein Menü, wobei wir immer klar quasi saisonal so ein bisschen nacharbeiten. Man gibt, es gibt immer schon auch noch neue Gerichte. Das haben wir eigentlich schon immer so gemacht.
Okay.
Es ist ein Menü, ne, dieses Ochs-Menü zum Beispiel ist ein Menü, wo es alles Mögliche drin gibt. Ne, das haben wir, glaube ich, mehrfach kommuniziert. Fisch, Fleisch, Geflügel, Kaviar, hast du nicht gesehen, auch vegetarische Sachen, aber alles eigentlich abgedeckt. Und da kann es auch mal sein, dass zum Beispiel eine Zutat oder sowas oder mehrere Hauptzutaten auslaufen, weil sie nicht mehr saisonfähig sind. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel für Mitte Dezember irgendwie 6, 7 neue Gerichte in dieses Menü nochmal, bevor wir das ganz neue Menü machen, einfließen lassen.
Hast du dann immer noch so dieses Gefühl so, oh, das könnte schief gehen, oder bist du dir mittlerweile sicher, dass das läuft?
Also bei uns ist es so, dass wir halt sehr, sehr viele Faktoren geändert haben. Das macht es ein bisschen spannend, muss ich auch sagen, weil wir haben zum Beispiel einerseits eingeführt, dass wir Vorkasse nehmen, was halt schon sehr, sehr ungewöhnlich ist für Restaurants hier.
Okay, das heißt?
Das heißt, wir nehmen den Menüpreis, ist quasi der Reservierungseintritt, wie ein Ticket.
Ach krass, okay, das heißt, ich rufe bei euch an. Oder ich?
Du gehst auf die Internetseite, beziehungsweise rufst an.
Ja.
Und im Endeffekt musst du per Link dann, sag ich mal, die 230 Euro vorher bezahlen pro Person.
Okay, ist die Konsequenz, weil diese Reservierungen platzen oder?
Genau.
Okay, ja.
Also, das ist halt der Hauptgrund, sag ich mal, dass wir ungefähr, ich sag's mal vorsichtig, so 20.000 Euro im Jahr durch Stornierungen verloren haben.
Oh, krass, okay.
Und das kann man dann runter- oder hochskalieren auf andere Betriebe.
Ja.
Das ist schon extrem.
Ja.
Okay. Also extrem, sehr extrem.
Ja.
Das ist eine Menge Geld. Und wir haben einfach gesagt, wenn jemand doch wirklich kommen will, dann ist es doch scheißegal, ob ich vorher oder nachher bezahle, oder? So. Ich zahle ja sowieso.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Und Getränke. Es ist halt nur, genau wie du gerade geschaut hast, sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, voll.
Das ist so. Ah, okay, ja, okay. Aber das geht ja auch nur, weil es ein Menü ist und weil es schon sowieso klar ist, was du bekommst, weißt du? Wenn du sonst, sag ich mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, zu Oma Kleimann gehst und die sagen dir, du zahlst schon mal die 34 Euro für die zwei Schnitzel, die du
isst. Ja, klar, okay, das macht keinen Sinn, ja.
Aber ich esse doch gar kein Schnitzel.
Ja. Ich esse doch nur Pommes. Die Getränke sind aber exklusiv und die bezahlst du dann nochmal, oder?
Die Getränke kosten extra, ja klar. Okay. Also nur das Menü an sich kostet 230 Euro und die Weinbegleitung 120.
Okay, das buchst du dann quasi vorher und dann.
Das könnte man auch alles zusammen buchen.
Ja.
Und in den meisten Fällen passiert das auch, dass Leute dann direkt sagen, ach komm,
okay,
wir nehmen die Weinbegleitung direkt mit dabei, dann sind wir safe. Und am Ende wird dann noch sowas wie Wasser und Aperitif und Kaffee abgerechnet.
Ja, okay, krass.
Der Rest ist ja schon bezahlt.
Okay.
Ja,
ja, okay, verstehe ich. Das macht Sinn. Okay. So, das heißt, jetzt ist es jetzt schon gestartet, ja.
Also dieses Menü Ox quasi, ja, das ist zum Beispiel dieses mit dieser Forecast ist eine Änderung. Und was wir halt vor allen Dingen gemacht haben, ist, Ja, wir haben also unseren Stil mit den 6 Geschmacksqualitäten auf jeden Fall noch verfeinert. So, das ist jetzt gar nicht so ein großes Thema irgendwie, wo jetzt jemand sagt, oh, das ist ja ein großes Hindernis, sondern wir haben definitiv einfach auch unsere Qualität gesteigert. Das Menü kostet auch mehr als vorher. Also es hat vorher 185 gekostet, jetzt kostet es 230.
Ist ja auch ein fetter Sprung eigentlich.
Das ist ein fetter Sprung auf jeden Fall. Allerdings sind es auch insgesamt, glaube ich, 16 Gänge mit allem drum und dran. Und es ist halt nur High-End-Qualität, wenn es um Fisch, Fleisch und so weiter geht.
Okay.
Und tatsächlich geht es weiter mit dem Kleemenü ab März, wo dann quasi die Basis ist vegetarisch. Aber wir haben jetzt schon so viele Anfragen von Leuten, die sagen, wir würden ja kommen, aber kann ich noch ein bisschen was Fleisch oder Fisch dabei haben? Und wir haben länger überlegt, ob wir diesen Schritt gehen sollen. Und da haben wir uns doch entschieden zu sagen, ach komm, weißt du was, mein Gott, ja, ist cool, vegetarisch so, aber man muss auch nicht übertreiben. Wir haben einfach nochmal so ein Add-on, wo man einfach auch wählen kann und sagen kann, dann kriegst du halt 3-4 Gerichte mit Fisch, Fleisch. Und da sind total viele Leute total happy mit, weil es voll cool ist, sag ich mal, mehrere vegetarische Gerichte zu haben, aber dann hast du noch 2-3 mit Fisch oder mit Fleisch zum Beispiel.
Okay.
Und das Interessante ist, dass es auch 230 Euro kostet. Also das Vegetarische. Und das hat auch vor allen Dingen damit was zu tun, dass viele Menschen denken ja, dass nur weil jetzt gerade da Fleisch oder Fisch drauf liegt, das halt dann viel, viel teurer sein muss. Aber es ist tatsächlich was ein Riesenunterschied, weil wir, wenn wir zum Beispiel auch Sachen gekauft von speziellen Händlern, auch auch Leute dabei, die halt das selber für uns anbauen zum Beispiel und so. Und da kostet halt schon mal so eine Mini- Rote Beete kostet halt schon mal 2,50 Euro das Stück. So, ne? Und 2,50 Euro das Stück kostet auch zum Beispiel eine Wachtelbrust oder so. Ja? Das heißt, das kannst du eigentlich gleich rechnen.
Verstehe ich, ja.
Und dann ist natürlich klar immer noch die Frage, so, oh, wieso muss das so teuer sein? Da stehen ja auch immer noch die gleichen Leute. Ne? Das sind ja nicht weniger geworden. In dem Fall ist es so, ja.
Aber also, du hast schon vorm Kleemenü mehr Respekt, also den Antritt des Kleemenüs mehr als vom Ochs, weil Ochs, ich glaube, also Fleisch läuft immer so, die Leute sind bereit, viel Geld dafür auszugeben.
Ja.
Für vegetarische Gerichte kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist. Also hast du auch mehr Schiss vorm Klee quasi.
Ja, das ist gut, wir haben uns jetzt ein bisschen Schiss weggenommen durch die
Fleischzugabe, ja,
okay. Durch die Fleischzugabe optional, die wir hoffen, dass sie natürlich nicht die ganze Zeit nur benutzt wird, weil es echt schade wäre, weil wir uns natürlich extrem viel Arbeit, das ist ja auch was natürlich bezahlt werden muss, die ganze Energie, die da reinfließt und die Arbeit, die da reinfließt, dafür machen wir tatsächlich auch ein paar Tage zu, um das überhaupt auf die Beine zu stellen, weil das halt so aufwendig ist. Ich meine, es gibt Restaurants, die machen tatsächlich Monate zu, um ihr Menü aufzustellen, was halt krass ist. Also tatsächlich können wir uns das nicht leisten, aber ich versuche es natürlich so gut wie möglich Freiraum zu schaffen, um diese Sachen auf die Beine zu stellen. Und tatsächlich der Anspruch wird sein für dieses vegetarische Menü, nicht nur, dass man jetzt sagt, oh, das ist ja jetzt total gerechtfertigt, weil die 3 Euro kostet die rote Beete, sondern dass du halt wirklich das Menü isst und halt 0% Fleisch, Fisch oder sowas vermisst. Sondern dass es halt ein ganz natürlicher Vorgang ist. Du sagst, das sind einfach abgefahrene, geile Gerichte, die halt total cool konzipiert sind, die halt wirklich total spannend sind, natürlich ultra lecker, klar. Und du halt zu keinem Zeitpunkt da sitzt und sagst, oh, wenn ich jetzt echt nur einfach nur so ein Stück Rind da drauf hätte, dann wäre mein Leben wieder besser.
Und dann rausgehst mit einer Rechnung oder vorher.
Es soll halt wirklich so sein, dass du sagst, das war das geilste vegetarische Menü, was ich hier hatte. Und ich habe 0% Fleisch vermisst. Und das ist Preis-Leistungs-Level ist mega. Das ist natürlich der Anspruch und das ist natürlich auch das, was wir im Endeffekt abliefern werden.
Ich würde langsam zum Ende kommen.
Ja.
Eine Frage, die, glaube ich, vielen so, also mir zumindest immer am Anfang so auf dem Herz lag. Wenn du jetzt ein gutes Restaurant mit einem 2-Sterne-Restaurant vergleichst, was macht das 2-Sterne-Restaurant anders als ein gutes Restaurant? Also ich meine jetzt nicht normales Gasthaus, es gibt ja auch gute Restaurants, aber so dieses, wo ist so der Unterschied zwischen einem Restaurant, was richtig gut ist, und ein 2-Sterne-Restaurant.
Ja. Also ich glaube, ein richtig gutes Restaurant macht bestimmt ganz viel tolle Sachen richtig. Und da geht es einfach nur noch weiter darum, wie steigere ich die Qualität, wie steigere ich die Kreativität. Das ist das eigentlich, wo der große Unterschied liegt zu einem normalen guten Restaurant und ein-, zwei- und drei-Sterne-Restaurants. Ja, weil das Interessante ist, dass der Michelin selber für sich definiert, dass das, was das Einzige, was irgendwie bekannt ist darüber, wie getestet wird, nämlich es wird nur das Essen getestet und zwar auch nur das Essen, was auf diesem Teller liegt.
Okay, das heißt, der Service wird gar nicht
angefasst. Genau. Was ein bisschen komisch ist und schade und das nicht die Philosophie von jedem Restaurantführer ist bei Michelin, wenn es um die Sterne geht, wenn wir jetzt nur von den Sternen reden, es gibt ja noch andere, Gourmillot und so weiter, bei denen ist das ganz offenkundig, es geht nur um das Essen und da liegt auch die Wahrheit drin
im Endeffekt. Das stimmt. Das ist ein schönes Abschlusswort. Perfekt, auf den Punkt. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Neues erfahren. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in deinem Restaurant.
Definitiv, nicht zur vegetarischen Season.
Nein, auf keinen Fall.
Doch, danke dir.
Das war's mit Daniel Gottschlich. Und wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bin ja nun auch selbstständig und sehe viele Sachen, die Daniel erzählt, mit Unternehmeraugen. Und ich finde es unglaublich krass, wie mutig Daniel ist. Wir reden hier über ein Restaurant mit wahnsinnig hohen Gründungskosten und natürlich auch Risiken. Daniel steckt das wirklich locker weg und erfindet sich jetzt auch noch immer wieder neu. Wenn ihr wollt, dann schickt mir doch gerne Feedback zu dieser Folge. Könnt ihr wie immer machen über Instagram oder Facebook. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht es gut, euer Lukas.